Kult IGS, der Podcast der IGS Geismar.
Kult IGS, IGS Kult.
Hallo, herzlich willkommen bei Kult IGS, der Kulturpodcast der IGS Geismar. Ich bin Emma und führe euch durch die Sendung. Bei Kult IGS geht es um Kultur und Sprache in allen Formen. Ihr hört uns jeden ersten und dritten Montag im Netz und jeden ersten und dritten Samstag im Stadtradio Göttingen. Ihr hört die 12. Folge von Kult IGS. Heute mit einem Interview mit Nina de Chavalerie zum Thema Theater mit Anspruch und wie immer einen Text aus unserem Literaturwettbewerb. Kommen wir zum Interview. Heute mit Nina de la Chevalerie zum Thema Theater mit Anspruch. Hallo Nina, willst du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen?
Mein Name ist Nina de la Chevalerie, wie du schon gesagt hast. Ich bin Theaterproduzentin, Regisseurin und Theaterpädagogin und arbeite für das Boat People Projekt. Das ist ein freies Theater hier in Göttingen.
Welchen Anspruch sollte denn ein Theater haben?
Ein Theater sollte den Anspruch haben, natürlich zu unterhalten und für möglichst alle Menschen offen zu sein. Uns ist es wichtig, dass wir alle Menschen erreichen, egal welchen Alters, wo sie herkommen, welche Nationalität sie haben, ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Wir versuchen möglichst einen großen Zugang zu ermöglichen zum Theater.
Habt ihr auch einen bestimmten Anspruch bei eurem Boat People Projekt?
Ja, wir versuchen nicht nur Menschen zu erreichen, möglichst viele Menschen zu erreichen als Publikum, sondern auch offen zu sein für Leute, die Lust haben mitzumachen, die entweder professionell ausgebildet sind als SchauspielerInnen oder RegisseurInnen oder wie auch immer, um bei unseren Projekten mitzumachen, bei unseren Produktionen mitzuarbeiten. Aber es gibt auch die Möglichkeit, an dem sogenannten soziokulturellen Programm mitzuwirken, also die Kurse zu besuchen oder bei den Projekten dabei zu sein. Wir heißen ja Boat People Projekt, weil wir vor ungefähr 11 Jahren, 2009, uns gegründet haben. Damals waren die Schlagzeilen voll von den Geflüchteten, die auf Lampedusa gelandet sind. Und seither ist Flucht und Migration ein besonderer Schwerpunkt in unserer Arbeit. Wir haben damals versucht herauszufinden, wo diese Geflüchteten bei uns in Göttingen, in Niedersachsen sind. Das war damals ein Thema, auf dem noch nicht so viel Aufmerksamkeit lag. Und seither hat sich viel verändert in unserem Team. Wir sind sehr viel mehr Menschen geworden und unsere Arbeit hat sich sehr vergrößert. Aber nach wie vor ist dieses Thema und ist die Arbeit mit Geflüchteten, in welcher Hinsicht auch immer, ein besonderer Fokus von uns.
Willst du vielleicht nochmal genau erklären, was genau das Boat People Projekt ist und wer da auch mitmacht und wie man sich das eigentlich genau vorstellen kann?
Ja, sehr gerne. Also im Prinzip sind wir sogar ein Verein. Wir sind als Verein organisiert. Wir sind ein Kollektiv von 7 Personen. Das heißt, es gibt nicht irgendjemand, der Chef ist oder Chefin ist, sondern wir versuchen, alles gemeinsam zu besprechen und zu beschließen, was natürlich manchmal auch ein bisschen mehr Zeit kostet oder auch ein bisschen anstrengend ist. Wir sind nicht immer alle einer Meinung und dann wird viel diskutiert und abgestimmt und so weiter. Bei uns ist es auch so, dass jeder und jede von uns unterschiedliche Projekte hat. Das heißt, mal arbeiten Luise und Sonja zusammen, dann Franziska und Reimer oder Hans und ich. Also das wechselt immer. Und besonders ist auch, dass wir uns die Projekte zwar ausdenken, aber sehr oft eben mit Menschen, die wir eher noch dazu engagieren sozusagen, weil um uns 7 herum gibt es circa 30, 40 andere KünstlerInnen, die nicht nur in Göttingen leben, sondern auch in Berlin, in Hamburg, Ruhrgebiet, mit denen wir dann gemeinsam arbeiten, uns die Projekte zusammen überlegen und dann durchführen.
Ihr seid ja auch ein freies Theater und arbeitet ja nicht nur mit professionellen Schauspielern und professionellen Schauspielerinnen. Und wie reagiert das Publikum denn dann darauf?
Das ist echt ein bisschen eine schwierige Frage, weil es ist ja immer so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich professionell, ne? Ab wann ist jemand professionell? So, jetzt kann man sagen, okay, es gibt Menschen, die das studiert haben, die eine Ausbildung haben, das ist dann ganz klar, die sind professionell. Es gibt ja aber auch sehr viele Menschen, die über einen zweiten oder dritten Weg irgendwie in die Kunst gekommen sind und das einfach wahnsinnig gut können oder also ein extremes Talent haben oder schon sehr viel Erfahrung haben und deswegen ja auf eine Art auch professionell sind. Und sie werden auch dann dafür bezahlt. Also wir bekommen ja Fördergelder, das ist noch wieder ein ganz anderes Thema. Wir müssen ja immer Anträge schreiben, um uns zu finanzieren. Und wir bezahlen selbstverständlich dann die Menschen, die in einem professionell produzierten Theaterstück auf der Bühne stehen. So. Oft sind das Menschen, die man jetzt auf dem Deutschen Stadttheater vielleicht nicht so auf der Bühne sehen würde, weil sie vielleicht nicht akzentfrei Deutsch sprechen. Weil die Stadt- und Staatstheaterlandschaft im Moment noch so ist, dass es sehr wichtig ist, dass du mit der deutschen Sprache extrem flexibel und sehr akzentfrei umgehen kannst. Und deswegen findet man, wenn man mal darauf achtet, fällt einem das auch auf, niemanden, der nicht akzentfrei spricht. Das kann man so oder so finden. Uns ist das nicht so wichtig. Wir legen Wert darauf, dass wir Menschen mit verschiedenen Perspektiven auf der Bühne haben. Also, dass wir auch andere Geschichten hören, dass wir andere Menschen sehen und nicht immer weiße, heteronormativ geprägte Menschen ohne Behinderung, die so den normalen, in Anführungszeichen, Menschen dann darstellen. Das versuchen wir aufzubrechen seit Jahren. Wie das Publikum reagiert, hast du gefragt. Meistens sehr neugierig, sehr offen, sehr interessiert, fragend. Und die, die wiederkommen, sind begeistert. Die, die nicht wiederkommen, sind dann verstört vielleicht oder so oder irritiert vielleicht auch mal. Das weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, dass wir inzwischen, ich hoffe, dass man inzwischen weiß, wenn man zu uns kommt, dass es vielleicht ein bisschen anders ist oder so, als jetzt im Deutschen Theater und im Jungen Theater. Und das, glaube ich, ist auch richtig so. Wir wollen es ja nicht genauso machen wie das DT oder JT dann. Würde es, glaube ich, auch keinen Sinn machen in so einer Stadt. Wir haben am Anfang, haben wir das so gemacht, dass wir mit Geflüchteten gearbeitet haben und die auf der Bühne auch ihre, unter anderem ihre Geschichte erzählt haben. Das war 2009, 2010, 11, als diese Geschichten noch gar nicht so publik waren und öffentlich waren. Das würden wir heute so auf keinen Fall mehr machen. Heute sieht man das auch anders. Heute würde ich nicht jemanden auf die Bühne stellen, der sich dann so authentisch als sich selbst präsentiert und nur sich selbst spielt. So. Wir haben gelernt, dass das auch nicht funktioniert. Also, dass das auch für die Menschen an sich dann auch nicht gut ist. Du labelst dann, ja, du instrumentalisierst, wenn es ganz blöd läuft. Und die Person, die auf der Bühne da die Story erzählt, braucht einen unglaublich geschützten Rahmen, damit das funktioniert. Und das kannst du nicht immer gewährleisten, weil das Publikum dann manchmal eben nicht so drauf ist, wie man sich's wünscht. Oder also das wird schwierig. Und deswegen haben wir davon schon lange Abstand genommen. Das heißt, die Leute, die auf der Bühne stehen, spielen immer. Sie behaupten etwas. Aber natürlich ist es ein Unterschied, ob ich jetzt ein Stück über die, keine Ahnung, Politik in der Türkei mache und das mit Menschen besetze, die aus der Türkei sind oder die aus der Türkei sind, ist es natürlich etwas ganz anderes, als ob ich Menschen habe, die da mal in Istanbul waren 3 Tage. Das macht natürlich einen Unterschied, weil bei den Proben allein schon diskutieren wir ganz anders. Ich habe ja, gerade wenn ich als weiße Deutsche ein Stück inszeniere über die Türkei, habe ich eigentlich keine Chance. Dann brauche ich Leute, die dazu Stellung nehmen können. So. Es sei denn, ich markiere das sehr deutlich und sage, okay, ich inszeniere das jetzt, aber ich habe keinen blassen Schimmer. Dann kann man, das geht natürlich auch so.
Wie wächst und entwickelt man sich eigentlich als Theater?
Also Reflexion und die Auseinandersetzung mit dem, was wir täglich tun, wie das angenommen wird, wahrgenommen wird vom Publikum, aber auch von den Leuten, mit denen wir arbeiten, ist täglich Brot. Das ist in jeder Teamsitzung Gespräch, das ist bei der Arbeit dauernd Gespräch, weil ja auch der Diskurs sich so extrem verändert. Wir stehen heute ganz woanders als vor 3 Jahren. Ob das die Gender-Debatte ist, ob das die Debatte ist um eben Instrumentalisierung und Labeln von Menschen, ob es um Zugänge geht, um Rassismus und so weiter. Da sind wir natürlich inzwischen viel sensibler, als wir am Anfang waren. Ich würde einige Dinge, die wir getan haben, nicht nochmal so machen. Einige Plakate nicht mehr so gestalten, wie wir sie gestaltet haben. Einige Titel nicht mehr so wählen. Also das ist, wir haben viel ausprobiert. Wir haben auf jeden Fall Fehler gemacht. Wir haben wahnsinnig viel gelernt. Wir sind total dankbar, dass viele Menschen bei uns geblieben sind sozusagen und wir gemeinsam lernen konnten. Und es hört auch nicht auf. Also ich glaube, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, gerade als sehr weiße Gruppe, dann muss man bereit sein, immer wieder zu reflektieren und zu lernen. Anders finde ich, gerade mit so einem Namen, den wir immer noch haben, den wir aber auch permanent diskutieren, ist das eine Pflicht, denke ich. Ohne sich jetzt permanent zu geißeln oder so, darum geht es jetzt auch nicht, aber ja.
Wir haben ja eben schon über die Reaktion geredet und was wäre denn etwas, das ihr euch von eurem Publikum erhoffen würdet? Also was sollen sie denn aus euren Projekten mitnehmen?
Wir freuen uns über ein Publikum, was, das habe ich vorhin vielleicht schon ein bisschen gesagt, was sehr offen ist für Experimente. Aktuell zum Beispiel machen wir was mit AR-Brillen, Augmented Reality-Brillen. Das heißt, wenn man diese Brille aufhat, sieht man die Menschen auf der Bühne agieren und man sieht aber zusätzlich noch virtuelle Gegenstände durch die Gegend fliegen oder virtuelle Personen und man sieht Übertitel in einer Sprache, die man sich wünscht. Ich glaube, ja, Offenheit, Begeisterungsfähigkeit, kritische Fragen, sehr gerne. Ich finde es toll, wenn Leute anschließend kommen und sagen, das habe ich nicht verstanden oder mir ist das und das aufgefallen oder so. Also wir haben recht engen Kontakt zum Publikum, weil wir ja ein kleines Theater haben nur. Also zu uns können im Normalfall jetzt ohne Pandemie 80 Personen kommen. Im Moment sind es 20. Das heißt, und wir sind immer alle anwesend. Das Foyer ist Begegnungsort. Das heißt, ja, also das erwarte ich eigentlich auch oder darüber freue ich mich, wenn Menschen uns ansprechen so und mit uns in Kontakt treten und nicht stumm bleiben.
Warum findest du es persönlich wichtig, dass man im Theater auch Auseinandersetzung mit politischen Themen hat?
Da ist natürlich die Frage, was ist Politik? Wo fängt Politik an? Wo hört es auf? Ich glaube, dass wir sowieso gerade in einer Zeit leben, wo wir uns politisch positionieren müssen. Ich halte das für eine Verpflichtung, eigentlich, wenn ich jetzt radikal bin, für jeden Mensch, der Teil dieser Gesellschaft ist, sich damit zu beschäftigen und sich zu positionieren. Und Theater kann ein Ort sein, wo man die Fragen auf eine andere Art und Weise diskutieren kann, wo es vielleicht möglich ist, von anderen Perspektiven auf bestimmte Themen zu blicken und bestimmte Dinge mal eben anders zu sehen, so. Und im besten Fall geht man aus so einem Theaterabend raus und sagt, okay, so darüber habe ich noch nicht nachgedacht oder so habe ich das noch nicht gesehen. Ich nehme was mit, irgendeinen Impuls, worüber ich dann weiter nachdenke. Und ja, ich denke, wenn wir schon Theater machen dann und nicht irgendwie aktiv in der Politik sind oder sonst gesellschaftsrelevant sind, dann müssen wir das unbedingt wenigstens politisch tun.
Du inszenierst und produzierst ja auch selber viel. Und worauf kommt es dabei an? Und kannst du vielleicht auch für unsere Zuhörer erklären, wie sich denn die Inszenierung und die Produktion unterscheidet?
Ja, sehr gerne. Produktion heißt für mich oder für uns eigentlich, so alles zu organisieren, damit die Menschen, die die Inszenierung machen, gut arbeiten können. Das heißt, ein Jahr vorher, bevor wir was machen, setzen wir uns hin und schreiben Anträge, so heißt das. Also schreiben das Konzept auf für das Stück, die Idee, den Hintergrund, wie viel es kosten soll, wer alles mitmacht und reichen das bei Stiftungen ein, beim Ministerium und so weiter. Dann müssen wir warten, wie viel Zusagen wir bekommen, wie viel Geld wir haben. Dann laden wir die Menschen ein. Dann sagen wir, okay, wir haben jetzt so und so viel Geld. So 50.000 kostet im Schnitt eine Inszenierung circa. Lieber Schauspieler XY, hast du jetzt Lust und Zeit, mit uns zu arbeiten? Dann müssen die Verträge gemacht werden, der Raum muss geklärt werden und so weiter. Also diese ganze Organisation macht eine Produzentin oder Produktionsleitung. Dazu kommen noch diese ganzen Anfragen, die sonst passieren. Also eben wie jetzt heute das Interview oder andere, keine Ahnung, Termine, die mit PolitikerInnen zu tun haben oder mit Presse oder so. Inszenieren ist was ganz anderes. Inszenieren ist natürlich sehr viel künstlerischer, obwohl ich jetzt behaupten würde, Produktionsleitung ist auch auf eine Art künstlerisch, aber da beschäftigt man sich natürlich viel, viel stärker mit dem Inhalt und dem Stoff. Die letzte Inszenierung, die ich gemacht habe, da ging es um Haare. politische Kraft und Wirkung von Haaren. Dann habe ich viel recherchiert vorher, habe mit der Autorin diskutiert, wie der Text sein wird, habe den Text bearbeitet, habe Bilder rausgesucht, habe mir überlegt, wie die Szenen werden und habe natürlich dann geprobt. Wir haben damals 5 Wochen geprobt, jeden Tag 6, 7, 8 Stunden und so weiter. Von daher sind es 2 sehr unterschiedliche Jobs eigentlich, die beide sehr reizvoll sind. Und wenn ich dazu dann noch Workshops gebe, ist es eigentlich ein sehr vielfältiger Beruf, den ich habe. Also vom Büro bis Kunst machen mit Schauspielerinnen bis über Workshops mit Schülern und Schülerinnen.
Was bietet ihr denn allgemein für Jugendliche an?
Leider ist das sehr unregelmäßig. Dadurch, dass wir, wie ich vorhin schon erzählt habe, immer alles beantragen müssen, müssen wir immer erst gucken, ob wir das Geld zusammenkriegen, bis wir was anbieten können. Aktuell ist es so, dass es ein Workshop gibt, wo man sein Lieblingslied singen kann und dazu ein Musikvideo dreht. Das passiert gerade aktuell an Wochenenden. Die Präsentation ist am 13. März davon. Da kann man gerne sich das mal angucken. Der Workshop wird weitergeführt in den Osterferien zum Beispiel. Dann gibt es aktuell noch 2 andere Workshops, die stattfinden. Und zwar einmal montags und einmal dienstags abends. Das sind Workshops, die sich an ältere Jugendliche richten und die im April anfangen. Wenn man sich dafür interessiert, kann man gerne mal regelmäßig auf unserer Webseite gucken oder sich bei dem Newsletter eintragen. Oder auch uns einfach schreiben und sagen, hier, wir haben Bock, mal wieder Theater zu spielen. Wann macht ihr wieder was? Dann kriegt man dann Bescheid. Was auch immer geht übrigens, ist ein Schülerpraktikum zu machen bei uns. Also wer da Interesse hat oder auch ein Jahrespraktikum sogar, der kann sich sehr, sehr gerne bei mir melden.
Was steht denn bei euch sonst noch so auf dem Programm jetzt in der kommenden Zeit?
Im Moment beschäftigt uns die Digitalisierung extrem. Wir experimentieren ja gerade mit diesen AR-Brillen und das ist super spannend, weil sich dadurch ganz neue Welten im wahrsten Sinne des Wortes öffnen und wir damit gerne weiter ausprobieren wollen, auch in der Jugendarbeit. Das ist das eine. Dann positionieren wir uns immer wieder neu, was dieses Thema Flucht und Migration angeht, weil wir jetzt ein Projekt machen mit EU-Partnerinnen aus Italien, Portugal und Spanien, wo es sich um das Thema Flucht handelt und wir versuchen da eine gemeinsame Stimme zu formulieren mit diesen Partnerinnen aus dem überregionalen Umfeld. Und das wird zum Beispiel heute Abend Diskussionspunkt sein bei einer Teamsitzung.
So, wir kommen dann auch jetzt schon zu unserer letzten Frage, denn wir sind ja ein Podcast, der aus unserem Literaturwettbewerb aus entstanden ist. Und welche Tipps hast du vielleicht fürs Schreiben oder wie schafft man es denn, dass ein Text einer Person nicht egal ist?
Ich mag Texte, die persönlich sind, ohne zu nackt zu sein. Ich mag Texte, denen ich anmerke, dass die Person, die ihn geschrieben hat, weiß, wovon sie spricht, aber trotzdem in der Lage ist, sich zu schützen. Und ich glaube, dass das schwer ist. So, davor habe ich wahnsinnig viel Respekt, weil ich glaube, es ist wichtig beim Schreiben, etwas von sich preiszugeben, weil wenn man nur etwas erzählt, dann fängt man an zu labern sozusagen. Ja, das ist dann nicht... Das merkt man, glaube ich, sehr schnell, wenn das so leere Worte sind oder einfach so Worthülsen oder irgendwas. Dann hat es keine Relevanz. Es muss ja den Schreibenden selbst auch berühren. Wenn ich aber das Gefühl habe, da zieht sich jemand komplett aus und dann ist mir das manchmal vielleicht wie zu viel. Aber das ist dann vielleicht auch meine Projektion, weiß ich nicht. Bin ich jetzt auch gerade nicht so sicher. Also kann auch eine gewisse Radikalität haben. Gibt ja auch Autoren, die so sind, ne? Tipps für Schreiben. Zensoren im Kopf ausschalten, würde ich sagen. Die Lehrerinnen im Kopf ausschalten. Nicht auf Rechtschreibung achten. Regelmäßig schreiben. Üben, üben, üben. Schreibworkshops besuchen, also Meinungen von außen, Impulse von außen, sich holen, so viel man kann. Und natürlich lesen, 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 lesen.
Dann vielen Dank für das Interview. In dieser Folge von Kult IGS hören wir den Text von
Jette.
Aus welchem Jahrgang kommst du?
Aus der 11. Klasse.
Welchen Text stellst du uns heute vor?
Fantastische Welten.
Was hat dich zu diesem Text inspiriert?
Ich finde das Thema Koma sehr interessant. Und als das Thema rauskam, worüber man schreiben sollte, da war mir gleich klar, dass ich über dieses Thema schreiben wollte. Und so entstand dann dieser Text.
Jetzt noch unsere Entweder-Oder-Kategorie. Kuchen oder Kekse?
Kuchen.
Vintage oder neu?
Vintage.
Rucksack oder Tasche?
Tasche. Hallo, ich heiße Jette und ich stelle euch den Text Fantastische Welten vor. Peng, ich hörte einen Schuss und da wieder und wieder. Los, renn, renn. Dies ließ ich mir nicht zweimal sagen. Ich rannte los und weiter, weiter, bloß nicht stehen bleiben. Ah, aua, ich war gestolpert über eine Baumwurzel. Ich war mitten im Wald und sah den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Es war rabenschwarz und so, so kalt. Ich bekam eine Gänsehaut und sah das Blut über meine Hand laufen. Hilfe, wo bin ich? Ich will hier weg. Plötzlich waren Stimmen zu hören, ganz leise. Aber ich war mir sicher, dass sie hier irgendwo sein mussten. Es war wie ein Irrgarten, hoffnungslos und vollkommen unmöglich. Da schüttelte wer meine Schulter. Ich drehte mich ruckartig um, aber da war niemand. Da spürte ich schon wieder die Hand, aber diesmal kräftiger. Panik stieg in mir hoch. Ich rannte wieder los, aber ich spürte den Schmerz in meiner Hand und in meinem Fuß. Ich konnte doch nicht einfach stehen bleiben. Wer weiß schon, wer da hinter mir her ist? Vielleicht der Irre aus dem Laden, der mit seiner Knarre durch die Luft schoss? Ah, was ist das? Ein lautes Piepen schoss durch meinen Kopf. Auf einmal wurde alles schwarz. Ein Tunnel erscheinte. Es war immer noch so unfassbar dunkel. Aber ganz am Ende sah ich ein Licht. Das war mein Glück. Da hinten am Ende wird alles wieder gut. Bloß, dass dieses Licht gar kein Ende war. Ich spürte es, entfernte sich immer weiter, umso mehr ich mich dorthin bewege. Dieser Tunnel war auch kein richtiger Tunnel. Es war wie ein Haus. Mit nur einer Etage. Es gab statt Fenster Türen und ich rüttelte an den Türen, aber jede einzelne Tür war abgeschlossen. Ich rüttelte, so fest ich konnte. Wann hört das bloß auf? Ich will hier raus! Ich war am Ende, meine Beine konnten nicht mehr und durch meinen Körper schoss immer wieder ein stechender Schmerz. Meine Füße gaben auf, ich sank an eine Tür und fing an zu weinen. Ich weinte und weinte. Auf einmal ging die Tür hinter mir auf. Ein junges Mädchen öffnete mir die Tür. Sie war vielleicht 7 oder 8 Jahre alt und sah aus wie ein kleiner Engel. Sie trug ein weißes Kleid und hatte goldene Locken. Eine Träne rollte über meine Wange. Ich blinzelte und das Mädchen schaute mich einfach nur an. War sie wirklich da oder bildete ich sie mir nur ein? »Hey du, komm mit«, sagte sie zu mir. Es musste sie also wirklich geben. Ich stand auf und folgte dem Mädchen hinter die Tür. Hinter der Tür war ein Raum. Er war genauso schwarz gestrichen wie der Flur davor. In der Mitte stand ein Operationstisch, auf dem stand ein Adventskranz mit 4 Kerzen. Alle waren an und brannten. Mehr war nicht in dem Raum besonders, außer eine Wand. Sie war mit Spiegelfliesen gekachelt. Die Tür schloss sich hinter uns. Ich wollte gerade das Mädchen fragen, woher es kommt und wie es hierher gekommen ist. Aber sie war weg. Einfach, spurlos verschwunden. Ach, das konnte doch alles nicht wahr sein. Der Boden füllte sich auf einmal mit Wasser und es stieg ganz langsam. Meine Füße wurden überschwemmt und es stieg immer höher. Ganz langsam verschwanden meine Beine im Wasser. Ich fing an zu zittern und konnte mich einfach nicht bewegen. Ich stand unter Schock. Bis zum Bauchnabel stieg das Wasser. Dann hörte es plötzlich auf. und die Kerzen gingen auf einmal aus, obwohl sie noch nicht im Wasser standen. Auf den Tisch muss ich mich stellen, dann bin ich höher, dachte ich, aber meine Füße waren fest. Sie ließen sich nicht bewegen. Das Wasser stieg weiter an und mein Oberkörper war bedeckt mit Wasser. Als das Wasser meine blutende Hand erreicht hatte und sich das Wasser mit Blut vermischte, änderte sich die Farbe vom Wasser und es entstand eine dicke rote Masse. Als die Masse meine Schultern bedeckten, bekam ich Panik. Meine Füße ließen sich immer noch nicht bewegen und gleich würde ich ertrinken. Es stieg immer weiter, mein Hals hoch, übers Kinn. Ich schloss meinen Mund und es stieg über meine Nase. Ich schloss meine Augen, verschluckt in einer dickflüssigen roten Masse. Ich wusste nicht weiter. Mein Puls setzte aus und ich war weg. Immer wieder tauchten Bilder auf von Situationen, die ich erlebt hatte. Bildfetzen und Sätze, die mir in Gedanken geblieben waren. Alles fühlte sich so unreal an und es sollte sich so, so dringend aufhören. Immer wieder tauchten Bilder auf von Situationen, die ich erlebt hatte. Bildfetzen und Sätze, die mir in Gedanken geblieben waren. Alles fühlte sich so unreal an und es sollte so, so dringend aufhören. Denn es kamen nur doofe Situationen und nicht mal die schönen Erinnerungen. Es fühlte sich so unfassbar traurig an. Ich erinnerte mich daran, wie meine große Liebe von heute auf morgen nicht mehr zu erreichen war. Er war einfach weg. Und ich wusste noch nicht mal wohin. In dem Moment war ich froh, dass seine Eltern auch nicht wussten, wo er war und sich auch Sorgen machten. Aber es ist so furchtbar, wenn man nicht nur seinen Freund verliert, sondern auch seinen besten Freund. Auch erinnerte ich mich an Alltagssituationen, zum Beispiel von meinen Nachbarn, wie sie sich wieder übers Fernsehprogramm streiten. Plötzlich hörten alle Erinnerungen auf. Ich hörte alles sehr gedämmt. Zwei Wörter, die ich raus entziffern konnte, war Zustand und Koma. Dann sah ich sehr, sehr verschwommen meine Mutter. Oh Gott, kommen Sie schnell her! Sie ist aufgewacht, sagte sie. Was hatte sie denn bloß? Wo war ich nur? Die Umgebung wurde immer schärfer und ich sah lauter Menschen mit weißen Kitteln. Ich lag in einem Bett und mir wurde bewusst, ich musste im Krankenhaus sein. Meine Mutter nahm meine Hand, gab mir einen Kuss auf die Stirn und über ihre Wange rollte eine Träne.
Das war Kult IGS. In der nächsten Folge gibt es ein Interview mit Katrin Müller-Grüß zum Thema Spielen lernen.